NDR Info. Das Forum.
Vor 13 Jahren machte ich eine kleine Tournee nach Westdeutschland. Sie sollte 10 Tage dauern. Und nun sind es 13 Jahre geworden, ein kleiner Umweg. Aber ihr seht, ich bin wieder angekommen.
Wolf Biermann am 1. Dezember 1989. Sein erstes Konzert in der DDR nach dem Fall der Mauer ist gleich auch unser erstes Thema hier im Forum Zeitgeschichte. Am Mikrofon begrüßt Sie Wolfgang Müller. Außerdem beschreiben wir, wie sich der politische Umbruch vor 25 Jahren in den Zeitungen der DDR gespiegelt hat, genauer gesagt in den Leserbriefspalten, in denen jetzt endlich frei diskutiert werden konnte. Wir werfen einen Blick ins einstige sozialistische Bruderland Mosambik, wo bis heute manche der untergegangenen DDR nachtrauern. Und gegen Ende der Sendung ein Blick nach Großbritannien. Dort macht eine große Handelskette Werbung mit Motiven aus dem Ersten Weltkrieg. Nicht alle finden das gelungen. Wolf Biermann war schon immer für eine Überraschung gut. So auch vor kurzem bei seinem vielbeachteten Auftritt im Bundestag zum Jahrestag des Mauerfalls. Er sollte eigentlich nur singen und begann dann doch zu reden. Unter anderem griff er die Linke an und nannte sie die Reste der Drachenbrut aus den Zeiten der DDR. Die Drachen selbst, die damals Regierenden in der DDR, hatten Biermanns Lebensgeschichte tatsächlich gründlich durcheinandergebracht. Nach einem Auftritt in Westdeutschland 1976 ließen sie Biermann nicht zurück in die DDR. Erst nach den von ihm bitter besungenen 13 Jahren, nach dem Fall der Mauer eben, durfte er wieder dort singen, wo er immer singen wollte. Oke Bandixen hat mit Wolf Biermann über dessen denkwürdigen Auftritt in Leipzig vor 25 Jahren gesprochen und auch über die bemerkenswerten Umstände, wie das Konzert zustande kam.
Hey, Hager, Professor, Tapetenkutte, ich glaube, also...
Applaus, Schreie, Jubel. Wolf Biermann kommt gar nicht dazu zu singen. Nach jeder Zeile unterbrechen ihn die Leute.
Ihr müsst euch schon ein bisschen disziplinierter benehmen.
Es ist kalt, bitterkalt, in der riesigen Messehalle in Leipzig. 8000 Menschen kümmert das erst einmal wenig. Sie wollen Biermann sehen, Biermann hören, Biermann. Endlich. Wolf Biermann hatte schon einige Wochen vorher versucht, in die DDR zu kommen, im Herbst 1989. Bärbel Bohley hatte ihn eingeladen, bei der Demonstration am 4. November auf dem Berliner Alex dabei zu sein und zu singen. Aber man hatte ihn, wie erwartet, nicht rübergelassen. Was heißt, wie erwartet? Im Herbst 89 war vieles möglich und auf einmal denkbar.
Aus hygienischen Gründen und wie die Berliner sagen, aus Dafke, wollte ich auf jeden Fall es versucht haben, damit die nicht nachher sagen, ja, wir hätten ihn da reingelassen, aber der ist ja nicht gekommen, dieser Feigling.
Wolf Biermann war Tage danach genauso wie alle von der Maueröffnung überrascht.
Also wenn überhaupt das jemand hätte ahnen können und müssen, dann war ich das ja. Und das kann ich Ihnen versichern, ich habe gar nichts geahnt. Als Prophet könnte ich nicht mal das Salz in die Suppe verdienen.
Er hatte bei allem Interesse an den aktuellen Vorgängen auch noch anderes im Kopf in diesen Tagen. Er wollte seine junge Frau Pamela heiraten, die hochschwanger mit ihrem zweiten Kind war. Getraut wurden sie schließlich am 7., zwei Tage vor dem Mauerfall. Aber ins Private hatte Wolf Biermann sich dann doch nicht zurückgezogen, sondern textete schnell die Ballade von den verdorbenen Greisen, gemünzt auf die alten Männer im Politbüro, die er noch aus seiner Zeit in der DDR allzu gut kannte. Die erste Strophe ging an Egon Krenz, den neuen Machthaber.
Hey Krenz, du fröhlicher, kalter Krieger, ich glaube dir nichts, kein einziges Wort. Du hast ja die Panzer in Peking bejubelt, ich sah dein Gebiss beim Massenmord.
Und die Christa Wolf war entsetzt über dieses Lied. Und der Eppelmann, auch einer von den Helden der sanften Revolution, forderte mich damals auf, ich soll mich bei Krenz öffentlich entschuldigen. Das wundert mich aber gar nicht. Im Nachhinein kann man immer ganz mutig und schlau und frech sein. Aber wenn man in diesen Verhältnissen lebt und in diesen Kategorien denkt und fühlt, dann ist so eine Meinung gar nicht so absurd.
Es sind schließlich zwei Studenten, die ihn 1989 in seinem roten Backsteinhaus in Hamburg-Altona besuchen und nach Leipzig einladen.
Ich lachte so ein bisschen dumm, weil ich es nicht glaubte und dachte, naja, wenn ihr glaubt, dass das geht, an mir soll es nicht liegen. Ja? Und die hatten aber recht.
Das Konzert soll am 1. Dezember 1989 stattfinden. Ausgerechnet an dem Tag, an dem Pamela Biermann laut Ärzten ihr Kind bekommen soll.
Und natürlich haben wir ihr zugeredet, lieber in Hamburg zu bleiben und das Kind ordentlich in die Welt zu bringen. Aber das passte ihr überhaupt nicht. Und ich hatte nicht die Nerven, ihr auch gar nicht die Kraft, ihr zu sagen, du bleibst hier, so funktioniert unsere Ehe nicht.
Wolf Biermann bereitet sich vor. Und auch die DDR-Führung tut das. Sie schreibt Biermann und seinen Freund, den Schriftsteller Jürgen Fuchs, den er dabei haben will, zur Fahndung aus. Sicherheitshalber, damit die immer noch bestehende Staatsmacht eine Handhabe hat, falls er, aus ihrer Sicht, auffällig wird. Biermann weiß davon nichts. Jahre später entdeckt er dieses Detail in seiner dicken, dicken Stasi-Akte.
Angst hatte ich gar nicht. Dazu war ich viel zu aufgeregt und zu sehr auch als Profi darauf aus, mich vorzubereiten, ein gutes Konzert zu machen.
Biermann packt seine Gitarre, seine hochschwangere Frau und fliegt nach West-Berlin. In Berlin erwarten ihn alte Freunde.
Da saß der Fuchs natürlich und es saßen noch ein paar Freunde. Eva Maria Hagen saß noch dabei, die Mutter von der Nina. Also wir waren so eine kleine Truppe.
Kurz darauf wird er vom neuen Kulturminister Keller begrüßt.
Die Ausbürgerung war ein Fehler. Wir als diejenigen, die jetzt Verantwortung tragen, bekennen uns dazu.
Undenkbar, noch wenige Tage zuvor. Und Wolf Biermann, schon erschüttert genug, antwortet gefasst.
Für mein kleines Menschenleben ist es ein großer, wichtiger Punkt.
In Leipzig selbst hatten die Studenten vorbereitet, was ging. Allein als Privatpersonen eine Messehalle zu mieten, war neu. Aber sie schafften es, bauten Lautsprecher und Anlage auf, geliehen von einer Rockband und stellten helle Scheinwerfer direkt neben den Platz, an dem Biermann wenig später sitzen sollte.
Zu meinem Unglück war ja die Tonanlage viel zu schwach für diese riesige Halle. Es war der Sound zum Verzweifeln. Normalerweise würde ich sagen, hier trete ich nicht auf.
Aber natürlich tritt er auf. Die Halle füllt sich. Frau Biermann bekommt einen der wenigen Stühle. Es ist kalt. Die Menschen kommen bei minus 5 Grad in Fellstiefeln und dicken Mänteln. Biermann sitzt nur im Hemd zwischen den weißen Strahlern.
Natürlich schwitze ich wie ein Baumaffe.
Ballade von den verdorbenen Greisen.
Da blieb den Leuten das Herz stehen. Normalerweise kostete jede Zeile in diesem Lied 5 Jahre Bautzen.
Hey Krenz, du fröhlicher, kalter Krieger, ich glaube dir nichts, kein einziges Wort.
Schon beim ersten Lied, der Ballade von den verdorbenen Greisen, springt der Funke über. Die Menschen drängeln sich vor die miserablen Lautsprecher, um alles mitzubekommen und schreien und jubeln bei jeder Zeile.
Wir müssen doch davon ausgehen, dass der Genosse Krenz, dass der jetzt am Fernsehapparat sitzt. Hier sind doch die ganzen Fernsehkameras, die sind alle nur für ihn hergestellt worden.
Apropos Fernsehen. Das Ostfernsehen nimmt das Konzert auf und schickt die Bilder weiter an den WDR für viel Geld. Mit einer minutenlangen Verzögerung als letzte Möglichkeit der Zensur. Aber nichts da.
Und dann muss er doch wenigstens den Text verstehen, sonst sagt er wieder, er hat nichts verstanden.
Biermann strahlt und scherzt, ermahnt und knurrt. Er singt lustvoll ein Lied nach dem anderen. Und er schlägt gekonnt die Brücke von seiner Ausreise bis zu seiner Rückkehr.
Vor 13 Jahren machte ich eine kleine Tournee nach Westdeutschland. Sie sollte 10 Tage dauern. Nun sind es 13 Jahre geworden, ein kleiner Umweg. Aber ihr seht, ich bin wieder angekommen.
Im Bundestag sagte Wolf Biermann neulich, er habe die DDR-Verantwortlichen schon früher zersungen mit seinen Liedern. Dieser 1. Dezember 1989 ist so ein Tag. auch mit der Ermutigung, seinem Bekanntesten.
Ich weiß, ihr kennt dieses Lied. Dieses Lied wurde viel und immer wieder gesungen in den Gefängnissen der DDR.
Du lass dich nicht verhärten in dieser harten Zeit.
Biermann spielt vieles, was die Leute von früher kennen, was auf Kassetten geschmuggelt, heimlich kopiert und weitergesungen wurde. Am Ende sind es in Leipzig 3,5 Stunden.
Wenn man nach so langer Zeit zum ersten Mal wieder vor seinem ursprünglichen, eigentlichen, genuinen Publikum auftritt, na dann hat man viel zu erzählen. Das ist doch ganz klar.
Ein ARD-Reporter erlebt den Abend zum Teil anders. Seiner Meinung nach erreicht Biermann nicht durchgehend sein Publikum. Einzelne Stimmen belegen das, andere widersprechen.
Im Konzert dagegen will der Kontakt zu den Menschen vor der Bühne oft nur mühsam entstehen. Reaktionen kommen bei alten Liedern, die Biermann noch in Ost-Berlin als DDR-Oppositioneller schrieb.
Also im Grunde müsste einer von uns dort singen und keiner, der von drüben kommt, auch wenn er mal von uns weggegangen ist.
Ja, hat sich doch schon zu weit entfernt von den Problemen, die hier anstehen.
Aber die politische Position, die er teilt, teile ich voll mit. Und deswegen war es mir Bedürfnis, heute herzugehen. Aber ich habe bis zum Knien hoch kalte Füße.
Du bist schon verdorben genug. Nicht Rache, nein Rente im Wandlitzer Ghetto. Und Frieden.
Wolf Biermann hat den Abend in bester Erinnerung. Eine Rückkehr, eine Genugtuung, ja, ein Triumph.
Das ist eben der Ugu, der Geruch, der Geschmack dieses ganz besonderen Konzerts, das im Grunde für mich genauso wichtig und bedeutend ist wie das Kölner Konzert.
Na, da fehlt doch noch einer.
Wenige Tage nach dem Konzert trat übrigens das alte Politbüro geschlossen zurück. Und sein Sohn David wurde glücklich geboren. Kein Zusammenhang, natürlich, aber irgendwie auch passend für Wolf Biermann.
Oke Bandixen über ein heißes Konzert an einem kalten Wintertag, Wolf Biermanns erstes Konzert in der DDR nach dem Fall der Mauer. Und wir bleiben noch in dieser Übergangszeit 1989-90, in der noch so vieles offen schien, in der die Stasi immer noch im Hintergrund aktiv war und zugleich schon über eine neue DDR oder auch eine mögliche Wiedervereinigung nachgedacht wurde. Alles schien in der Schwebe zu sein. Einen interessanten Spiegel dieser Übergangsphase hat jetzt ein passionierter Mecklenburger quasi auf dem Dachboden entdeckt. Das nämlich, was damals in den Zeitungen der DDR an Leserbriefen veröffentlicht wurde. Denn darin äußert sich Woche für Woche und Monat für Monat, wie sich die Debatten in der Endphase der DDR verändert haben. Michael Weidemann über das, was uns Leserbriefe über die Stimmungen und Erwartungen vor 25 Jahren erzählen.
Die Leserbriefe, die die Zeitungen der DDR in den Wochen und Monaten vor und nach der Wende abdruckten, wurden in der Forschung bislang kaum beachtet. Dabei haben sie als Quellen der Zeitgeschichte große Aussagekraft, spiegeln sie doch ein breites Spektrum des politischen Denkens der DDR-Bürger in dieser historischen Umbruchzeit wider. Welchen Wert diese Leserkommentare wirklich haben, wird dem Hobbyhistoriker Rainer Lehmann spontan bewusst, als er 2007 auf einen Stapel alter Ausgaben der Schweriner Volkszeitung aus den Jahren 1989 und 1990 stößt.
Alles, was sich im Zuge der Wiedervereinigung in diesem Wendejahr an Aktualitäten irgendwo aufmachte, findet zuhauf in den Briefen dort Eingang. Da habe ich gespürt, dass eigentlich dieses Dokument ein Zeugnis werden könnte, was über den Stand der deutschen Einheit berichtet, und hatte eigentlich für mich persönlich entschieden, es zu veröffentlichen, um es als geschichtliches Dokument auch vielleicht für die Nachgeborenen wirken zu lassen.
Lehmann beginnt eine jahrelange Fleißarbeit. Er trägt sämtliche Leserbriefe der Tageszeitungen in den drei Nordbezirken der DDR zusammen, die vom Spätsommer 1989 bis zum Vorabend der Wiedervereinigung im Oktober 1990 veröffentlicht wurden. Und es bleibt nicht bei diesen zwei Bänden, denn mit einer bloßen Quellensammlung gibt sich Rainer Lehmann nicht zufrieden. Er hat sich in den Kopf gesetzt,
die Leute einfach mal aufzuspüren und nachzufragen, wie sie ihren Leserbrief damals empfanden, beziehungsweise welche Position sie heute zu diesem Leserbrief einnehmen würden.
Fast 400 Autoren antworten ihm und legen noch einmal Zeugnis ihrer Befindlichkeiten ab, über zwei Jahrzehnte nach der Wende. Manche schicken nur ein paar skizzenhafte Zeilen, andere liefern seitenlange persönliche Reflexionen über die Lage im vereinten Deutschland ab. Aus ihnen besteht der dritte Band, der Momente deutscher Unschuld, wie Rainer Lehmann seine Sammlung betitelt hat. Schon die ersten beiden Bände der Sammlung erweisen sich als wahre Fundgrube. Dabei ändern sich mit dem Fortgang der Ereignisse der Wendezeit auch die Schwerpunktthemen in den Leserbriefen. Bis zur Öffnung der Mauer und in den ersten Wochen danach melden sich viele Bürger zu Wort, die auf Reformen innerhalb des Systems dringen und eine Demokratisierung der DDR verlangen. Es sind vor allem Intellektuelle, Künstler, Sportler und Theologen. Am 28. November 1989 erscheint in der Schweriner Volkszeitung ein Kommentar des Lesers Jürgen Borchardt.
Wir brauchen einen völligen Neuansatz in Gesellschaft und Partei. Dazu bekenne ich mich als Genosse. Es ist mein ureigenstes Interesse. Ich habe genug Mieses in meiner Partei erlebt. Ich will auch, wie die anderen Millionen in meiner Partei, die gnadenlose Aufdeckung und Bestrafung der Korruptheit, von wem auch immer.
Obwohl alles andere als ein Dissident, hatte Jürgen Borchardt den real existierenden Sozialismus der DDR auch in den Jahren zuvor schon scharf kritisiert. Trotzdem war er Mitglied der SED geblieben und hoffte auf Reformen statt auf ein Ende des Sozialismus. Eine naive Vorstellung, wie er in der Rückschau feststellt.
In einem anderen Leben in der DDR, auch an ihrem Ende, habe ich die DDR erhalten und mithelfen wollen, dass sie eine wirkliche demokratische sozialistische Republik wird. Das erscheint mir nun wie ein Traum.
Zum Jahresende 1989 ändert sich die Tonlage der Leserkommentare. Am 19. Dezember wirbt Bundeskanzler Helmut Kohl in einer Rede vor der Dresdner Frauenkirche vehement für die deutsche Einheit. Auch die Leser diskutieren jetzt darüber, ob man die DDR nicht besser aufgeben und in der Bundesrepublik aufgehen lassen sollte.
Ich denke mal, dass Ende Dezember, Anfang Januar die Situation kippte. Da tauchten plötzlich andere Losungen auf. Nicht? Wir sind das Volk, wir sind ein Volk. Auch Sozialismus zu reformieren oder menschliches Antlitz, dass das plötzlich verworfen wurde.
Auch in den Leserbriefen wird dies deutlich.
Wenn wir uns in freier Selbstbestimmung für die Eigenstaatlichkeit der DDR entscheiden, verzichten wir endgültig und völkerrechtlich auf das natürliche Recht unseres Volkes, in einem deutschen Staat zusammenzuleben. Diesen Verzicht müssen wir vor unseren Kindern und Enkeln verantworten. Wir haben die Chance, die Einheit Deutschlands in Freiheit zu verwirklichen.
Heißt es in einem von mehreren Autoren verfassten Leserbrief an die Norddeutsche Zeitung Mitte Dezember 1989. Der Maler Winfried Wolk, der zu den Unterzeichnern gehört, sieht sich auch in der Rückschau in seiner damaligen Auffassung bestätigt.
Ich freue mich heute, dass unser gesellschaftliches Leben nicht mehr von einer Partei bestimmt wird, die meint, im Besitz der alleingültigen historischen Wahrheit zu sein und deshalb das Recht auf ein absolutes Machtmonopol zu besitzen.
Nach der Volkskammerwahl am 18. März 1990 ändern sich die Themenschwerpunkte erneut. Die konkreten Folgen der anstehenden Vereinigung werden immer deutlicher spürbar. Die Währungsunion, drohender Arbeitsplatzverlust und Einschränkungen bei der sozialen Absicherung stehen nun im Mittelpunkt. Veränderungen, die die damaligen Autoren bis heute beschäftigen, wie viele der aktuellen Kommentare im dritten Band der Momente deutscher Unschuld belegen. DDR-Nostalgie oder gar die Sehnsucht nach einer Rückkehr zum Ostblock-Sozialismus finden sich zwar nicht mehr in diesen zwischen 2009 und 2014 niedergeschriebenen persönlichen Lebensbilanzen, wohl aber engagierter Protest gegen politische Entwicklungen der Gegenwart. Fundamentale Systemkritik inklusive. Betrachtet man diese Neuorientierung der Autoren und vergleicht sie mit ihren Leserbriefen aus der Wendezeit, wird deutlich, wie sehr die individuellen Entwicklungen den allgemeinen Bewusstseinswandel widerspiegeln, den die einstigen DDR-Bürger durchgemacht haben. Darin liegt ein besonderer Wert dieser außergewöhnlichen Textsammlung.
Michael Weidemann über Leserbriefe als Dokumente zur Wendezeit vor 25 Jahren. Veröffentlicht sind die Leserbriefe von damals und die heutigen Reaktionen in drei Bänden unter dem Titel Momente deutscher Unschuld im Mecklenburger Buchverlag. Herausgeber ist, wie gesagt, Rainer Lehmann. Der politische Umbruch damals war nicht nur für die DDR-Bürger tiefgreifend, sondern auch für viele, die damals zum Beispiel als Gastarbeiter oder Gaststudenten in der DDR lebten. Die meisten kamen aus den einstigen sozialistischen Bruderländern, aus Vietnam etwa oder aus Mosambik. 1990, mit dem Zusammenbruch der DDR, gingen dann viele zurück in ihre Heimat und manche denken dort bis heute geradezu mit Wehmut an ihre Zeit in der DDR zurück. Ostalgie in Mosambik, beobachtet von Jan-Philipp Schlüter.
Der Garten des 28. Mai im Zentrum der mosambikanischen Hauptstadt Maputo. Ein paar Bäume machen den kleinen Park zu einer grünen Insel im grauen Meer der Häuserblocks drumherum. Auf den Hauptstraßen nebenan drängelt der Berufsverkehr.
Herzlich willkommen bei uns.
Wie jeden Morgen hissen José und seine Freunde eine frisch gewaschene schwarz-rot-goldene Flagge mit Hammer, Zirkel und Ehrenkranz. Eine DDR-Flagge.
Es ist Deutschland in Mosambik, in der Hauptstadt Maputo. Wir sagen, es ist Majerman Hauptquartier. Das ist ein Treffpunkt, wie ihr seht. Unsere Fahne, das ist unsere Identität.
Täglich treffen sich hier die Majermanes, die portugiesische Verballhornung von Made in Germany. Ein Dutzend mosambikanischer Männer, die eines gemeinsam haben. Sie haben lange in der DDR gelebt.
Das ist unser Kumpel, das ist Juvencio, er war in Chemnitz. Ja, sind weiter Kollegen da. Deshalb sitzen wir da, jeder quatscht, sagt, wie war das in Chemnitz? Wie war das in Magdeburg? Aber wie habt ihr quasi in Stralsund oder in Erfurt?
Ende der 70er Jahre brauchte Mosambik nach dem Unabhängigkeitskrieg dringend Know-how und gut ausgebildete Fachkräfte für den Wiederaufbau. Also hat das Land knapp 20.000 junge Männer zum Arbeiten und Studieren in die DDR geschickt. Ein Deal zwischen zwei sozialistischen Bruderstaaten, gelebte Völkerfreundschaft, wie das DDR-Fernsehen damals gepriesen hat.
Territoriale Veranstaltungen haben wir immer mit eingeladen und ich denke, sie haben sich recht wohl gefühlt. Auch mal neben der Arbeit mal ein bisschen Gemütlichkeit muss sein, oder? Ja. Bernardo, wie schätzt du das ein?
José und seine Freunde waren Anfang 20, als sie auf Ausbildungsmission in die DDR gegangen sind. Sie träumten von einem besseren Leben und hatten das dort auch. Sie haben als Glaser, Optiker, Gleisbauarbeiter gearbeitet, in Textilfabriken und Bergwerken. Sie verdienten gutes Geld, gingen in Diskotheken und Freibäder, hatten Autos. Bei den deutschen Frauen waren die Mosambikaner beliebt, einige haben geheiratet und Kinder bekommen. Kurzum, José und seine Freunde hatten jede Menge Spaß im Wunderland DDR.
Alles war wunderbar, schon. Wunderbar. Jede Wochenende, wir haben eine Party beim Fußball, was gesoffen und Spaß gemacht, viel Freundschaft. Das war so gut.
Aber nach der Wende war es vorbei mit dem Glitzerleben. Anders als die türkischen und italienischen Gastarbeiter in Westdeutschland durften die Mosambikaner im Osten nicht bleiben. Sie mussten ihre neue Heimat, ihre Arbeit, ihre Freunde verlassen. In einem Township am Rande von Maputo sitzt Enriquez auf einem Plastikstuhl und blättert durch ein vergilbtes Album. Ein paar Schwarz-Weiß-Fotos, ein paar alte DDR-Dokumente. Viel mehr ist ihm nicht geblieben von seiner Zeit im gelobten Land. Außer einem Sohn, den er aber ewig nicht mehr gesehen hat.
Ja, ich habe Sehnsucht mit meiner Familie, mein Sohn. Jeden Tag denke ich, immer. Ich habe mein letztes Mal meinen Sohn gesehen mit sieben Jahren so ungefähr. Und das war bis jetzt, seit 25 Jahren.
Als die Majermanes vor 25 Jahren zurückgekehrt sind, haben sie sich als Elite des neuen Mosambik gefühlt. Gut ausgebildet, verhältnismäßig reich, als diejenigen, die das Land nach vorne bringen würden. Aber das Land scheint sie vergessen zu haben, meint Enriquez.
Ich war nur nie glücklich sein, weil was ich gedacht habe, was ich kriegen konnte dort, ich habe nicht geschafft. Ich wollte ein gutes Leben haben, mein Auto, meine gute Wohnung, meine alles, aber gibt's nicht.
Stattdessen Gelegenheitsjobs, Armut, keine Perspektive. Und dann ist da noch das viele Geld, das der Staat den Majermanes schuldet. In der DDR wurden etwa 60% des Lohns der mosambikanischen Arbeiter einbehalten und direkt nach Mosambik geschickt. Das Land hat damit seine Schulden bei der DDR bezahlt für Maschinen, Lastwagen und Fabriken. Nach ihrer Rückkehr, so das Versprechen damals, sollten die Männer ihr Geld bekommen. Sie warten heute noch drauf.
Wir haben gearbeitet, Geld verdient, nach Mosambik überwiesen. Und nachdem wir zurückkamen, wir verlangen das Geld, bis heute haben wir kein Geld gekriegt. Deshalb wir konzentrieren uns hier, bis das irgendwann mal das Geld zahlen oder zurückgeben müssen.
Im Majermanes Hauptquartier, dem kleinen Park im Zentrum Maputos, holen die Männer die schwarz-rot-goldene Flagge mit Hammer und Zirkel ein. Morgen werden sich die DDR-Veteranen wieder hier treffen, für ihr Geld protestieren und sich nach ein paar Flaschen Laurentina-Bier selig an die gute alte Zeit in der DDR erinnern, dem Land ihrer Träume.
Ich hoffe, für mich, Deutschland war best.
Jan-Philipp Schlüter über DDR-Nostalgien in Mosambik. Ende der Info, Sie hören das Forum Zeitgeschichte. Ein Werbefilm, der zurückführt in die Zeit des Ersten Weltkrieges, das wäre hierzulande kaum denkbar. Zu weit weg, würden die PR-Profis sagen, zu grausam, eher Anti-Werbung als Kaufanreiz. Die Briten gehen damit mal wieder ganz anders um. Dort läuft zurzeit mit riesiger Aufmerksamkeit ein Werbefilm der Handelskette Sainsbury's, der zurückführt in die Schützengräben anno 1914. Perfekt gemacht, sagen alle, ein tolles kleines Melodram. Und doch, selbst auf der Insel finden das nicht alle gut.
Die Soldaten hocken verängstigt in ihren Gräben, in der Ferne grollen die Kanonen. Heiligabend 1914 in Belgien. Plötzlich hören die britischen Soldaten, wie ihre deutschen Feinde Stille Nacht, Heilige Nacht singen.
Stille Nacht, Heilige Nacht, all is calm, all is bright.
Die Briten stimmen ein und singen Silent Night, es weihnachtet über dem Schlachtfeld. Schnitt. Ein britischer Soldat klettert aus dem Graben und wird von den Deutschen gestellt.
Ein Briter kommt! Ein Briter kommt!
Jim?
Jim, don't do it!
Halt! Er ist nicht bewaffnet!
Neuer Schnitt. Das legendäre Fußballspiel Briten gegen Deutsche während eines kurzen Waffenstillstands am ersten Weihnachtstag 1914 in Belgien. Ein Brite und ein Deutscher freunden sich an. Jim zeigt Otto das Foto seiner Freundin Rose.
My name is Jim.
Mein Name ist Otto.
Pleased to meet you, Otto.
Freut mich.
Dieser Werbefilm, gut 3 Minuten lang, ist so aufwendig inszeniert wie ein Spielfilm. Großbritanniens zweitgrößte Handelskette Sainsbury's wirbt damit jetzt für das Weihnachtsgeschäft. Millionen Briten haben die Werbung bereits gesehen, im Fernsehen zur besten Sendezeit oder auch im Kino. Fast alle sagen, ein Meisterwerk. Aber darf man das mit dem Leiden der Soldaten im Ersten Weltkrieg für Truthähne und Minzpies werben? Kein anderer Werbespot sorgt derzeit für so heftige Reaktionen in der Presse und im Internet. Auf Twitter kann man zum Beispiel lesen, der beste Werbefilm aller Zeiten. Wunderbar, 10-mal besser als die Werbung von John Lewis, der Konkurrenz. Aber auch das geschmackloseste und zynischste, was ich jemals gesehen habe. Guardian-Blogger Ellie Fock meint, Sainsbury's will uns doch nur dazu bringen, in seine Supermärkte zu gehen und einzukaufen. Es ist eine Geschmacksfrage, dafür die schrecklichen Millionen von Toten im Ersten Weltkrieg zu benutzen. Den Blogger stört auch, dass dieser Film den Ersten Weltkrieg romantisiert. Das ist eine Disney-Version. Ich glaube nicht, dass dieser Film dazu beiträgt, jungen Leuten zu zeigen, wie dieser Krieg wirklich war. Sainsbury's hat aber offenbar den Nerv der Briten getroffen. Keiner der Konkurrenten findet so viel Aufmerksamkeit im beginnenden Weihnachtsgeschäft. Kein Wunder, das Gedenken an den Ausbruch des Ersten Weltkriegs vor 100 Jahren hat die Briten viel stärker erfasst als zum Beispiel die deutsche Öffentlichkeit. Millionen pilgerten in den vergangenen Wochen zum Tower in London, um dort das Meer der roten Mohnblumen im Burggraben zu sehen, das an die Gefallenen erinnerte. Sainsbury's verkauft unterdessen pro Stunde 5000 Tafeln belgische Schokolade im Look des Ersten Weltkriegs, hergestellt in Ypern. Die Hälfte des Verkaufserlöses geht an den britischen Veteranenverband. Im Werbefilm findet der deutsche Soldat Otto in seiner Jackentasche die Schokoladentafel, die ihm Jim während des kurzen Waffenstillstands zugesteckt hat.
Happy Christmas. Frohe Weihnachten.
Weihnachten 1914, wie es uns eine britische Handelskette verkaufen will, das war Jens-Peter Marquardt über Werbung an der historischen Geschmacksgrenze. So viel für heute im Forum Zeitgeschichte. Ein schönes Wochenende noch. Am Mikrofon war Wolfgang Müller.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.